ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Jens Wolters. Hallo. Wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir gesünder leben können, dann sind wir ganz schnell bei mehr Sport, mehr Obst und Gemüse, dass wir unser Herz versuchen zu schonen. Das ist auch alles gut und richtig. Andreas Michalsen ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie beschäftigen sich als Mediziner intensiv mit dem Darm. Lassen wir den immer so ein bisschen außer Acht?
Genau, ich meine, die Medizin, die hat ja so mit der Anatomie angefangen, ja, und da dachte man halt, der Darm, ja, der ist so ein Rohr, ne, so kommen dann die Verdauungsenzyme rein und dann wird da Zucker und Fett aufgenommen und der Rest landet in der Toilette. Und gut, man hat letztlich nicht verstanden, dass das ein riesiges Organ ist, was extrem wichtige Funktionen hat. Erst als die Forschung dann diese Billionen von Bakterien entdeckt hat und dann in einem zweiten Schritt auch festgestellt hat, die stören nicht, also die machen jetzt keine Infektionen, sondern das ist sozusagen eine große WG, die wir da zusammen haben. Da war dann der Startpunkt für die große Mikrobiomforschung. Und jetzt ist das ganz heiße Thema in der Medizin.
Da müssen wir vielleicht auch mal einen Begriff klären. Sie sprechen von Mikrobiom. Ihr Buch heißt auch Mein Mikrobiom Masterplan. Mikrobiom, Darmflora, wie müssen wir das unterscheiden?
Genau, früher hat man Darmflora gesagt, also Flora sind ja die Pflanzen. Und heute weiß man aber so, oder biologisch gesehen, ist nicht alles, was da lebt, dem Pflanzenreich zuzuordnen. Ja. Ne? Und da gibt es sozusagen auch mehr ins tierische gehende Organismen. Deswegen sagt man heute einfach Mikrobiom, die gesamte Masse genetisch geprägter Organismen. Das können Viren auch sein oder Pilze, also das ist ein buntes Durcheinander.
Das klingt ja für viele auch immer gleich schon so abstoßend. Pilze, Viren, Bakterien, aber da gibt es ja dann halt auch die nützlichen und die weniger nützlichen. Das zu unterscheiden ist wahrscheinlich ganz wichtig.
Das macht das Ganze natürlich auch so ein bisschen komplex und manchmal denkt man auch, das klingt dann auch so ungenau letztlich. Viren, Pilze, Archaeen, Bakterien. Aber vielleicht hilft da so ein Bild. Wir wissen ja heute auch, dass Biodiversität ist wichtig. Mhm. Also es sollte möglichst viele unterschiedliche Pflanzen und Samen und so weiter. Und ein Dschungel ist sozusagen auch was sehr, sehr Gutes. Und diese Diversität, das ist, um die geht es so sozusagen auch in unserem Darm. Also je breiter da das Wachstum und das Spektrum und die Lebenswelten sind, desto besser. Und dann kommen da auch alle ins Benehmen, die Guten und die Bösen.
Und das können wir selber beeinflussen, wie viel Gute, wie viel Böse. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Was, wenn wir es allgemein halten, was kann der Darm eigentlich alles?
Ja, der Darm ist also zum einen natürlich zuständig, erstmal die Energie, die wir ja futtern, in die Zellen, in das Blut, zu den Organen zu schaffen. Das ist, er muss den Zucker rausziehen, das Fett, die Eiweiße. Das ist natürlich schon seine primäre Aufgabe. Aber wir wissen heute, er ist letztlich auch fast mit hauptverantwortlich für die Prägung des Immunsystems. Weil diese Nahrung ist ja der größte Kontakt mit der Außenwelt. Gut, die Haut hat auch viel Kontakt. Aber ansonsten stopfen wir uns ja die ganze Zeit, sag mal, Fremdkörper rein. Ja. Und der Darm muss unterscheiden, was ist gut, was brauche ich, was sollte raus. Und das ist quasi die Grundaufgabe vom Immunsystem. Und das Dritte ist diese Bakterien, das sind eben diese Billionen, die produzieren unablässig Stoffe, die produzieren sogar Vitamine, die produzieren Hormone. Das heißt, die beeinflussen das gesamte Körperspiel, also den gesamten Körperstoffwechsel. Es ist wirklich wie ein richtiges Organ.
Und jetzt hat jeder, wir hatten es vom Mikrobiom, ein anderes Mikrobiom, weil das halt individuell zu halten ist, sage ich mal. Ja. Woran können wir trotzdem ablesen, dass vielleicht mit unserem Darm oder was die Darmgesundheit angeht, irgendwas nicht stimmt? Welche Anzeichen gibt es da?
Genau, also es ist schon so, also das sehe ich auch in meiner ärztlichen Praxis natürlich, wenn das Mikrobiom hat viel auch mit unserem Wohlbefinden zu tun. Also man sagt ja auch ein gutes Bauchgefühl haben, also oder auf der anderen Seite, jeder kennt das, ne? Wenn man mal so eine Darmentzündung hat mit Erbrechen und Durchfall, geht es einem ja wirklich richtig schlecht. Das ist ja wirklich nochmal eine andere Nummer als Halsschmerzen und Schnupfen. Das heißt, wir können erstmal so ein Grundbauchgefühl, da kann man schon mal viel ableiten. Auf der anderen Seite, wenn man eben oft Durchfall, Blähungen hat, Schmerzen, eine ungeregelte Verdauung, vielleicht aber auch, wenn man mal einen komischen Mundgeruch hat oder einen Zungenbelag, also das gehört ja auch zum Gastrointestinaltrakt, das sind alles Zeichen, dass es nicht optimal läuft da unten.
SWR1-Leute-Gast Andreas Michalsen ist Internist, Naturheilkundler, Ernährungs- und Fastenmediziner. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Darm. Wie sehr sind Sie in die Forschung eingebunden?
Sehr stark. Also in meiner Laufbahn war es so, dass die Forschung eigentlich immer das war, was mich am meisten beeinflusst hat und angestoßen hat, auch zu überlegen, wie kann man Dinge in der Therapie ändern. Und beim Mikrobiom ist es natürlich auch so, dass das begann so vor 10, 20 Jahren, als das auch unglaublich eine Mode wurde in der Forschung selber, also auch an der Charité selber sozusagen. Kein Professor, keine Abteilung, wo man nicht gesagt hat, ach, das Mikrobiom müssen wir jetzt auch dazu noch messen. Egal, ob es um Bluthochdruck, Diabetes oder neurologische Erkrankungen ging, auf einmal hat man immer Stuhlproben genommen und gesagt, Mikrobiom muss mit dabei sein.
Und die Forschung, was die Darmgesundheit angeht, die ist in vollem Gange. Das muss ja gerade ein Feld sein, wo es richtig Spaß macht, weil sich eben so viel tut.
Genau, das ist, wie man so sagt, Hot Topic, ein heißes Thema. Und genau, natürlich ist es auch immer besonders schön oder auch für die eigene Kreativität, wenn man merkt, da gibt's viel Neues zu entdecken. Das tut man da weltweit gerade. Und das ist ein großer Bereich. Also da geht's natürlich auch um Darmerkrankungen, um Reizdarm und Darmentzündung. Aber es kann eben auch um Multiple Sklerose, um Parkinson, um Demenz, um Herzinfarkt gehen. Also man sieht auf einmal, dass das Mikrobiom in allen Richtungen eine Bedeutung hat. Und das ist natürlich sehr spannend.
Da gehe ich gleich mal drauf ein, weil was weiß man eigentlich über das Mikrobiom im Zusammenhang mit der Entstehung von Darmkrebs? Kann es präventiv eingesetzt werden?
Genau, also ich sag's mal andersrum. Der Nachteil beim Mikrobiom ist, und dann komme ich aber auch gleich zum Vorteil, ist, dass man die Dinge über eine längere Zeitachse beobachten und erforschen muss. Ist natürlich jetzt nicht so, das ist überhaupt beim Thema Krebs, Darmkrebs so. Wenn jetzt einmal ein ungünstiger, ein giftiger Stoff auf eine Darmschleimhautzelle trifft, da passiert jetzt noch nichts. Ne? Aber wenn sich sowas über Monate oder Jahre dann häuft oder wie wir sagen, akkumuliert, also so aufbaut, dann wird es gefährlich. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt eine Fehlbesiedlung, also eine nicht optimale Besiedlung des Mikrobioms hätte, dann werden da Stoffe produziert von diesen Bakterien, die schädlich für die Darmschleimhaut sind. Und so kann man heute eben ableiten, warum da am Ende auch ein sehr viel höheres Risiko für Darmkrebs auf einmal entsteht.
Die Heilungschancen bei Darmkrebs sind in der Regel gut.
Ja, also in der gesamten Onkologie hat sich wahnsinnig viel getan, wirklich. Wir haben heute hervorragende Möglichkeiten, also sowohl die Operationstechniken sind besser geworden, Chemotherapie, Antikörpertherapie. Wir haben auch die Vorsorge, ist auch sehr wichtig. Und dennoch verstehe ich natürlich den Begriff Prävention nicht nur als Vorsorge, also die Koloskopie ist wahnsinnig wichtig, aber viel besser wäre es natürlich, wenn man erstmal gar keine Polypen oder Darmkrebs kriegen würde, die man dann vorbeugend sozusagen sichtet. Ne? Und das kann man mit einer guten Ernährung weiterhin am besten erwirken.
Beim Thema Darm fiel mir auch gleich Morbus Crohn ein, chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wie ist der aktuelle Stand da, was die Forschung angeht?
Also da weiß man inzwischen, dass die Nahrung einen ganz bedeutenden Einfluss hat. Wundert einen ja nicht, ne, dass wenn die Darmschleimhaut entzündet ist, und muss ja die Nahrung irgendeine Rolle spielen. Der böse Bube im Spiel ist nach der derzeitigen Meinung der Forschung, das sind die ultra hochverarbeiteten Lebensmittel. Mhm. Also diese Fertigprodukte, die viele Zusatzstoffe in sich bergen. Das können Konservierungsstoffe sein, Süßstoffe, Weichmacher, alles was so die Speisen fluffig, cremig, weich oder auf der anderen Seite crunchy und wie. Also das, was wir so gerne knabbern und essen, das ist nicht gut für den Darm. Und insofern ist das, was man am meisten meiden sollte, wenn da eine Darmentzündung am Anrollen ist.
Dann ist das wahrscheinlich der kleine Negativteil bei meinem Frühstück gewesen, das Knuspermüsli.
Ja, ich war jetzt natürlich davon ausgegangen, dass das ein biozertifiziertes, unverarbeitetes Müsli ist.
Was ich noch ganz spannend finde, was ich in der Vorbereitung dann gelernt habe, ist die Darm-Hirn-Achse. Ich wusste nicht, dass es die tatsächlich gibt. Wie spielt das zusammen?
Ja, das spielt auf ultra spannende Art und Weise zusammen. Da gibt es zum einen den Vagusnerv. Das ist der längste Hirnnerv, den wir haben, und der geht tatsächlich vom Hirn runter über die Brustorgane, Herz, Lungen und spielt da eine sehr, sehr große Rolle für alle Magen-Darm-Organe, für den ganzen Bereich, auch für die Verdauung. Und damit, der Vagus ist auch der Regisseur für Stress und stressbedingte Folgen, gute oder auch schlechte Folgen. Und insofern ist das die direkte Verbindung, die am meisten ausmacht. Es gibt aber noch eine andere Verbindung. Und zwar diese Bakterien, die diese Stoffe produzieren, wir nennen die Postbiotika. Also Probiotika, das sind ja die Darmbakterien, die man in der Apotheke kaufen kann. Also sozusagen Pro, ja. Vor und Post ist danach. Also was machen dann die Bakterien mit dem ganzen Zeugs? Und die produzieren eben unablässig Stoffe, die können uns depressiv machen. Die können uns aber auch fröhlich machen. Die können uns vital machen, die können uns müde machen. Das insofern versteht man, gibt es heute auch ein Gebiet, das heißt dann Ernährungspsychiatrie. Weil man eben herausgefunden hat, da geht es jetzt nicht nur um Vitamine und Proteine für die Muskeln, sondern diese Stoffe können unsere Stimmung maßgeblich beeinflussen.
SWR1 Leutegast Andreas Michalsen hat seinen Mikrobiom-Masterplan geschrieben. So heißt sein aktuelles Buch, Mein Mikrobiom-Masterplan. Wie viel Semester Medizin muss ich vorher studiert haben, um das Buch zu verstehen?
Ja, ich hoffe mal, gar keins. Also ich versuche ja bei meinen Büchern das immer wirklich auch sehr verständlich zu schreiben und den Praxisteil auch mehr zu gewichten. Also es geht ja darum, das irgendwie auch handhabbar zu machen.
Ich kann es bestätigen, ich habe es durchgelesen und fand es in den erklärenden Teilen halt auch wirklich sehr leicht verständlich. Mhm. Es gibt dann halt auch immer nochmal einen Querschnitt des menschlichen Körpers, wo mir dann halt auch nochmal deutlich gemacht wird, wie ist denn so der Fahrtweg meines Essens durch den Körper. Also deshalb, für mich war es verständlich und ich habe nicht einmal nur einen Hauch Medizin angefangen zu studieren. Sie machen auf dem Buchcover schon Versprechungen von mehr Energie, stärkeres Immunsystem. Da ist dann die Erwartungshaltung natürlich schon sehr, sehr hoch. Wie gefährlich ist das?
Naja, bei Büchern oder auch generell, wenn man natürlich auch was erreichen will, man muss ja schon auch eine gewisse eine Aussicht geben, ne? Oder also das natürlich kann man in der Medizin nie Garantie geben. Aber meine Erfahrung sowohl jetzt von der Forschung als auch von Tausenden von Patienten ist eben, wenn man in die Richtung etwas macht, dann kriegt man auch eine Belohnung. Nicht 100%, es gibt in der Medizin nie 100%, das muss man leider sagen. Aber man kann doch erwarten, dass sich dann was tut. Und das, ich glaube, das Wichtigste, was man beim Mikrobiom sagen kann, es ist so ein Grundbaustein für Gesundheit und Vitalität. Und das war sozusagen auch das Anliegen, wo ich gedacht habe, also das kann man jetzt wirklich auch mal in den Vordergrund stellen und muss nicht immer nur so als Seitenthema erwähnt werden.
Ich könnte Ihnen jetzt sozusagen in die Parade fahren, Ihnen als Mediziner, wenn ich sage, oh, das ist ja eigentlich ein Kochbuch mehr, was Sie da herausgebracht haben. Zwei Drittel des Buchs sind Rezepte von Martina Kittler, die aber halt genau zum Thema führen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Deshalb nehme ich das schon wieder so ein bisschen Wind aus dem Segel. Aber dürfen Sie sonst gleich gerne noch machen, weil mir nämlich an die Hand gegeben wird, wenn wir darüber sprechen, ja, natürlich kann ich meine Darmgesundheit pflegen. Ja. Nämlich, wie mache ich es? Nämlich mit ganz konkreten Rezepten.
Genau, also die Kritik, die kann ich zum einen annehmen, aber es war schon ganz bewusst gemacht. Ich habe ja, meine früheren Bücher waren reine Sachbücher und ich wurde wirklich unendlich oft angefragt, ja, warum ich denn nicht auch mal Rezepte mit beigebe oder mal sage, wie es denn konkret geht. Weil das eine ist ja zu vermitteln, was denn jetzt gut wäre. Mhm. Und beim Essen läuft es ja letztlich über Zubereitung, über Kochen, über Rezepte. Und insofern war das ganz bewusst. Also das ist etwas, das ist leider der Nachteil der Naturheilkunde bei allem, was da eben gesund ist. Von Muskeltraining bis kalt duschen, von Wanderungen bis Essen. Man muss es tun, sonst wirkt das nicht. Und deswegen die Rezepte.
Sind Sie die alle einmal durchgegangen? Haben Sie die alle probiert?
Ich habe die nicht alle durchgekocht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber viele und ich find die super. Also.
Haben Sie ein Lieblingsrezept?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also bei mir ist die Diversität eigentlich auch so in meinem Kochverhalten so ganz, ganz wichtig. Ich wechsle sehr viel. Insofern vielleicht außer, durch meine schwäbische Herkunft, Vielleicht bei Kässpätzle hört dann... Die werden wahrscheinlich immer die Nummer 1 bleiben, aber ansonsten bin ich divers.
Die habe ich jetzt gar nicht
da drin. Nee, die sind da jetzt nicht drin. Ja, das musste jetzt erwähnt werden. Man macht das eben nie 100%.
Das ist gut, dass man nicht den Eindruck bekommt, oha, da sitzt ein Paradebeispiel einem gegenüber, sondern natürlich hält man sich nicht strikt daran. Aber das heißt schon, dass Sie gerne in der Küche auch stehen und gerne sich ausprobieren?
Absolut, ich stehe gerne in der Küche, wobei ich auch sehr gerne einkaufe. Also ich find Einkaufen auch was sehr Gutes. Immer gerade auch in der Gemüseabteilung, also zu gucken, was gibt es auch saisonal oder was gibt es Neues. Also ich hoppe da auch zwischen den verschiedenen Discountern und das mache ich auch gerne und ich experimentiere da gerne rum. Das muss ich ja auch tun, sagen wir mal, als Ernährungsmediziner, weil eben da spielt ja die Musik und nicht nur, indem man mit erhobenem Zeigefinger irgendwelche gut gemeinten Ratschläge gibt.
Ne? Was wir jetzt noch wieder mehr essen sollen nicht.
Ja.
Der Mediziner Andreas Michalsen ist weiter zu Gast in SWR1 Leute und er weiß, wie wir zu einer besseren Darmgesundheit kommen können. In ihrem Buch Mein Mikrobiom Masterplan habe ich auch diesen Vagusnerv kennengelernt, den Sie eben schon vorgestellt haben, die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Können wir diese Kommunikation eigentlich speziell dann mit dem passenden Essen trainieren?
Ja, können wir. Also es ist eben so, wenn wir jetzt uns so ernähren, dass das Mikrobiom große Freude hat. Mhm. Also die eher günstigen Bakterien, man darf es jetzt nicht ganz, also man kann es nicht alles so hundertprozentig in Gut und Böse einteilen, aber hat heute schon so einen Eindruck, was besser ist. Dann kann man Bakterien fördern, die eben Botenstoffe oder Darmhormone anregen, produzieren, die dann wiederum eher gute Stimmung oder vielleicht sogar auch Sättigungsgefühl, also die verschiedene Wirkungen aufs Gehirn haben.
Und es ist dann halt auch so, wenn ich häufig Frittiertes esse, Fast Food, dann wird mein Verlangen danach immer größer und mein Verlangen nach Gemüse, Obst wird so ein bisschen verdrängt?
Genau, da gibt es zwei Probleme. Also sowohl bei sehr fettigem, also gesättigte Fette, als auch Zucker, die machen zwei Probleme. Zum einen ist ja der Darm, der hat ja eine Barriere, der soll ja schützen, eben damit Gifte und so da nicht durchkommen. Wenn man sehr fettig oder sehr zuckrig ist, dann wird diese Darmbarriere zu durchlässig. Dann spricht man auch von Leaky Gut, das ist ein bisschen übertrieben, Löcher im Darm. Und dann können sozusagen Stoffe ins Blut rüberwandern, die uns vielleicht müde machen oder die Entzündungen fördern. Und das ist immer, wenn es sehr, sehr süß oder sehr fettig ist. Zum anderen werden Belohnungsmechanismen im Gehirn aktiviert. Da ist Dopamin, wird da immer genannt. Das ist so ein Suchtbotenstoff. Und insofern, wenn wir das essen, kriegen wir in dem Moment ein stärkeres Verlangen. Und auch wenn wir aufhören zu essen, kommt bald wieder das Verlangen. Die Tüte Chips ist ja immer das Beispiel.
Na, die man irgendwie nie beiseite legen kann.
Keiner kann damit aufhören. Warum? Weil dann eben diese Suchtmechanismen in Gang gesetzt werden.
Zucker haben Sie gerade angesprochen. Wir hatten es heute Morgen im Programm schon von Gewohnheiten mit dem Umgang mit Salz. Also dass es Menschen gibt, die, bevor sie überhaupt das Essen probiert haben, schon mal nachsalzen. Ja. Wie gefährlich ist Salz oder wie zuträglich für eine gute Darmgesundheit?
Also Salz ist erstmal natürlich lecker. Also es macht ja schon die Speisen lecker. Also ich liebe auch Salz. Und solange man, sagen wir mal, noch einen einigermaßen normalen Gebrauch damit hat, ist es okay. Ne? Aber genau diese Angewohnheit, schon den Salzstreuer auszupacken und
vor der ersten Gabe,
das ist natürlich nicht gut, weil am Ende ist Salz halt auch ein Konservierungsmittel. Ne? Das ist, so hat man ja früher vor Erfindung des Kühlschranks Lebensmittel konserviert. Ne? Gepökelt und eingesalzen. Und allein wenn man etwas konserviert, das ist ja schon mal der Hinweis, wenn etwas, also anscheinend Bakterienwachstum und Pilzwachstum unterdrückt, deswegen hat man es ja sozusagen in Salz gelegt, dann macht das natürlich auch in gewisser Weise im Darm. Also insofern eine zu große Menge Salz ist nicht gut. Da muss man dann manchmal auch aufpassen, ne? Sauerkraut ist so ein Beispiel. Sauerkraut ist fermentiert, das ist gut fürs Mikrobiom, aber es ist auch sehr salzig. So, jetzt ist die Frage, ja, was ist denn jetzt? Es ist dann immer noch gut Sauerkraut, aber es ist auch nicht verkehrt zu gucken, dass man Sauerkraut kauft, was vielleicht nicht den maximalen Salzgehalt hat.
Also immer in Maßen,
ja,
auch in dem Fall. Ich gehe nochmal auf den menschlichen Körper zurück, weil wir haben ja so einiges an Gedärm in uns. Welche Rolle spielt dabei eigentlich der Dünndarm?
Ja, der Dünndarm ist extrem zentral. Also der, wobei nicht für das Mikrobiom selber. Mhm. Das Mikrobiom findet sich hauptsächlich im Dickdarm. Die hauptsächlich Verdauungsarbeit, die leistet der Dünndarm. Und deswegen ist es auch, es gibt auch ein Syndrom, das nennt man dann SIBO, wenn die Bakterien, die eigentlich im Dickdarm bleiben, sollen in den Dünndarm hochwandern und da haben die eigentlich nichts zu suchen. Da stören die dann nur die Nährstoffextraktion. Also die haben unterschiedliche Aufgaben und man sollte die auch ihre Aufgaben schön in Ruhe machen lassen.
Ist der Darm gesund? Geht's uns in der Regel gut? Und wie schaffen wir das? Das will ich jetzt in SWR1 Leute mit meinem Gast Andreas Michalsen klären. Läuft alles über die Ernährung oder ist es, sage ich mal, ein grundsätzlicher Lebensstil, Lebensart, die erforderlich ist?
Es läuft nicht alles über die Ernährung. Die Ernährung ist natürlich das Gewichtigste, das ist ganz klar. Aber Stress spielt auch eine sehr große Rolle. Ich glaube, das wissen wir auch alle aus unserem eigenen Leben. Oder gibt der Volksmund kennt das. Na, man hat Schiss beispielsweise. Na, wenn man ängstlich ist, wenn man Stress hat, dann funktioniert das nicht mehr mit der Verdauung. Und Bewegung spielt auch eine Rolle. Also wie immer oder leider oder glücklicherweise ist Sport im Prinzip immer gesund, eben auch für die Verdauung. Ne? Auch wer unter Verstopfung beispielsweise leidet. Schlaf spielt eine große Rolle. Schlafmangel kann auch empfindlich die Verdauung stören. Also der ganze Lebensstil, der spielt da mit rein.
Schlaf, ich glaube, das ist dann auch individuell. Der eine braucht mehr, die andere weniger Schlaf. Aber dass es gesund ist, das wissen wir alle. Bei dem Sport, das wird auch mir gerne an die Hand gelegt. Mehr Sport treiben ist gesünder. Ja. Gibt's darmfreundlicheren Sport? Also ich habe mir so überlegt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann ist alles recht gedrungen. Ist da vielleicht Schwimmen, Laufen, Turnen besser, weil alles mehr Platz hat?
Eher nicht. Also klar, wenn man jetzt sagen wir mal eine Blähung hat oder gerade einen gespannten Bauch, man würde beim Radfahren so gebückt ein, zwei Stunden da sitzen, dann wäre das in dem Moment nicht gut. Aber grundsätzlich macht das jetzt keinen großen Unterschied, wie man sich da sportlich betätigt. Das geht eher darum, dass ein gesunder, sportlicher Körper, der produziert wiederum Botenstoffe, die auch wiederum gut für den Darm sind. Und das ist völlig egal, ob wir da Gewichte heben oder auf dem Crosstrainer uns abstrampeln.
Jetzt haben Sie schon so ein bisschen durchblicken lassen, auch bei Ihnen gibt es ernährungstechnisch mal die ein oder andere Sünde. Sie sitzen mir jetzt mager gegenüber, jetzt nicht mager, aber so, sie tragen keinen Bauch mit sich rum. Das heißt, sie treiben Sport, sie ernähren sich tatsächlich gesund, leben, wie Sie mir gerade während der Musik gesagt haben, vegetarisch.
Genau, das ja, also sagen wir so, ich versuche einfach, das ist ja auch klar, ich meine, ich war früher lange ja in der Kardiologie tätig, da begann ich Ernährungsforschung zu machen. Damals habe ich auch noch geraucht beispielsweise und irgendwann war mir klar, das kannst du so nicht weitermachen. Du kannst nicht Leuten erzählen, sie sollen aufhören zu rauchen oder sich gesund zu ernähren und dann isst du eine Currywurst und rauchst eine. Also insofern war das dann irgendwann für mich klar, ich möchte das selber auch für mich so machen und man kriegt ja auch mehr Vitalität und ich ernähre mich vegetarisch. Wobei das jetzt auch ethische Gründe hat. Also ich meine, Sonntagsbraten, da ist jetzt nichts dagegen zu sagen, sicherlich. Ne? Und ich versuche halt viel Ballaststoffe, viel Gemüse zu essen. Und wenn man beispielsweise viel Ballaststoffe zu sich nimmt, muss man sich schon sehr anstrengen, um Übergewicht zu kriegen.
Ballaststoffe ist das Stichwort in Ihrem Buch auch. Wird so ein bisschen, es gibt zwei Wochen, die sozusagen mit Mahlzeiten mal vorgegeben sind, an die man sich orientieren kann. Da gibt es eine Woche mit 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag und die andere mit 35. Ja. 35 ist dann schon viel oder geht noch mehr?
Das ist schon sportlich. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja 30. Wir in Deutschland, wir schaffen so im Schnitt 20 derzeit. Viel kann man schon erreichen, wenn man konsequent Brot und Nudeln auf Vollkornbasis umstellt, na, dann hat man schon mal ein paar, die Zahl schon ein bisschen erhöht. Bei 35, 40 wird es sportlich, aber es ist halt tatsächlich so, dass man seit Jahren kommen immer mehr Forschungen, die zeigen im Prinzip, je mehr Ballaststoffe, desto besser geht es dem Darmmikrobiom und dem Stoffwechsel. Jetzt muss man halt gucken, was da für einen möglich ist. Ne?
Ich habe mal so einen Probetag oder einen Beispieltag rausgenommen. Dann gäbe es nach Ihrem Buch zum Frühstück bei mir Apfel-Zimt-Porridge, zum Mittagessen Gemüsecurry mit rotem Reis und abends einen Endiviensalat mit Röstkichererbsen. Damit kann ich mich komplett anfreunden. Mhm. Bei dem Salat dachte ich abends so, da gibt's doch auch andere medizinische Empfehlungen, dass Salat sich abends immer so schlecht verdauen lässt.
Ja, ist gut, dass Sie das mal sagen. Genau. Also ich meine, die Rezepte, es sind ja sehr viele Rezepte jetzt drin im Buch. Und natürlich muss man immer schauen, auch erstens mal, ja, was schmeckt da? Also wir haben alle unterschiedliche Geschmäcker und wir haben auch alle ein bisschen eine unterschiedliche Verdaulichkeit. Das ist sowieso beim Mikrobiom so, wenn man sich, sagen wir mal, jetzt angenommen, man hat sich jetzt nur von Currywurst und Pommes und Pasta und Burger und jetzt würde man anfangen, Kichererbsen, Salatplatte und dann noch Ofengemüse am Abend, würde man erstmal fürchterliche Blähungen kriegen, weil die gar nicht die Bakterien da sind, um diese völlig ungewohnte Speise zu verdauen. Also das ist das eine. Man muss immer gucken, dass man sich ein bisschen Zeit gibt für die Umstellung. Und das andere ist richtig. Es gibt Menschen, die sind ein bisschen verdauungsschwächer und für die kann ein Salat am Abend zu Blähungen oder zu Unwohlsein führen. Da ist immer meine Empfehlung, ein bisschen Zeit geben, damit die Bakterien sich umstellen. Aber natürlich, wenn man das auf Dauer nicht gut verträgt, dann soll man es auch nicht essen. Dann soll man andere Rezepte nehmen.
Weiter geht's mit dem Ernährungsmediziner Andreas Michalsen, den Esswärens. Leute, wir hatten es davon, von unseren Essgewohnheiten. Ihre Empfehlungen, auch was das Abendbrot angeht, eben hatten wir es vom Endiviensalat. Klassisches Abendbrot, bei mir ist gerne auch ein frisches Brot oder ein gutes Brot, Butter, ein Käse und eine harte Wurst, die ich aufschneiden kann. Nicht gut.
Ja, ich mache mich da immer unbeliebt. Ja, also aber erstmal
bei mir jetzt wohl ja.
Ja, aber erstmal die guten. Ein gutes Brot ist schon mal schön. Ne? Also möglichst viel aus Vollkornmehl und eine kleine Menge Butter ist auch nichts zu sagen. Und ein gereifter Käse ist letztlich fürs Mikrobiom, wenn es jetzt nicht unglaublich riesige Mengen sind, auch nicht verkehrt. Ne? Aber bei der Wurst, da kann ich halt, da muss ich aber sagen, also über Wurst kann man nichts Gutes sagen. Das ist eigentlich wissenschaftlich relativ klar belegt. Und jetzt fällt keiner tot vom Stuhl, wenn er mal ein Rädchen Salami isst. Aber es sollte jetzt irgendwie kein Grundnahrungsmittel sein. Da erhöht man wirklich seine Risiken für Darmkrebs, auch für Herzerkrankungen, Diabetes und so weiter.
Liegt dann aber auch an dem verarbeiteten Fleisch.
Genau, da gilt eigentlich wieder die Regel, dass hochverarbeitete Lebensmittel immer ungesünder sind als die puren Lebensmittel. Fleisch in den Statistiken bei Darmkrebs auch nicht so gut, aber es ist ein Riesenunterschied zwischen richtigem Fleisch und Wurst. Also Wurst schlägt da viel negativer zu Buche. Und das liegt natürlich auch daran, dass da ja, wenn denn überhaupt Fleisch drin ist, das ist ja nochmal die andere Frage, dass einfach viel anderes Zeugs drin ist. Salz, Zusatzstoffe, Farbstoffe. Und das ist nicht gut für den Darm.
Beim Lesen Ihres Buchs bin ich noch über eine Stolperstelle gekommen, und zwar der Unterschied zwischen präbiotisch und probiotischen Lebensmitteln.
Genau, es gibt probiotische Lebensmittel, es gibt ja auch Probiotika, das heißt also, da nehmen wir die Bakterien selber zu uns. Lactobacillen, Bifidus-Bakterien, das sind ja die eben einen guten Ruf haben, die auch wirklich gute gesundheitliche Wirkungen haben. Die werden dann eben auch in der Apotheke oder online vertrieben. Die Forschung zu Probiotika ist aber noch nicht so ganz eindeutig. Es gibt ein paar Erkrankungen, da ist das wahrscheinlich nützlich, aber im Großen und Ganzen ist da noch ein ziemliches Durcheinander, muss man sagen, sodass ich, wie viele andere auch eher, denke, der richtige Weg derzeit ist Präbiotika. Das heißt, die Lebensmittel zu essen, die dann das Wachstum der guten Bakterien fördern. Also wir spielen über Bande sozusagen. Mhm. Da gehören jetzt also die Ballaststoffe dazu. Oder man nimmt eben Lebensmittel, die beides haben. Ne? Fermentiertes Gemüse, das hat Ballaststoffe, aber auch dann eben schon Lactobacillen. Also wahrscheinlich ist das Prä, also sozusagen die Grundlage bereiten, derzeit die bessere Empfehlung als das Pro. Aber Ausnahmen gibt es. Manchmal sind Probiotika ein Versuch wert, aber da ist noch vieles unklar.
Für präbiotische Lebensmittel habe ich mir jetzt rausgeschrieben, Sie dürfen mich jederzeit korrigieren, Spargel, Chicorée, Zwiebeln, Lauch?
Genau, und alles Wurzelgemüse ist fantastisch. Also Pastinaken, Petersilienwurzeln, Schwarzwurzeln, auch Kohlgemüse, da muss man mal gucken mit der Menge, ne, wegen Blähung. Und das finde ich übrigens auch insofern besonders gut, weil diese Gemüse sind in der Regel nicht teuer. Das sind eigentlich so die Gemüse, die werden ja oft so ein bisschen...
Das sind die heimischen, die werden oft so verschmäht,
so Schwarzwurzeln, ja, wer ist das denn? Ja, das sind die sehr guten präbiotischen Gemüse.
Vielleicht müssten wir deutlich machen, dass wir Superfood längst bei uns vor der Haustür schon haben.
Ja, ja, absolut. Das versuche ich auch immer deutlich zu machen. Man braucht nicht irgendwelche Gucci-Beeren und Chiasamen, sondern unsere heimischen Lebensmittel sind eigentlich ziemlich gut.
Um das noch kurz zu Ende zu bringen, probiotisch habe ich mir aufgeschrieben, Essig, Gurken, Joghurt, Kefir, Ayran, Lassi.
Genau, also Joghurt ist ja so der Klassiker, ne? Also wenn er noch stichfest ist, dann hat er noch mehr Bakterieninhalt. Kefir auch sehr gut, also fermentierte Milchprodukte. Es gibt auch die veganen Alternativen natürlich, genauso über Soja. Oder das kann man genau, man kann letztlich alles fermentieren, ne? Und dann muss man bei den Gurken muss man halt gucken, ob sie wirklich fermentiert sind oder nur mit Essig versetzt, ne? Also die klassischen sauren Gurken, das ist fermentiert, das ist gut. Beim Sauerkraut muss man auch gucken, es darf nicht erhitzt pasteurisiert sein, dann werden ja die Bakterien wieder gekillt. Also man muss da ein bisschen schauen, was denn von dem Fermentierten wirklich da ist oder übrig ist.
Der Darm und die Darmgesundheit, das sind unsere Themen heute in SWR1 Leute mit dem Ernährungsmediziner Andreas Michalsen und unser Studio-Feedback, wie es so schön heißt, das quillt über. Also da ist auch ordentlich was los in den Kanälen. Deshalb versuchen wir es mal so ein bisschen abzuarbeiten. Corinna Kraushofer aus Zürich hat geschrieben, gibt es einen Zusammenhang von Mikrobiom und der Qualität unseres Gefäßsystems, also des Herz-Kreislauf-Systems?
Ja, gibt es. Also in Studien ist es tatsächlich so, dass auch Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko da eine Verbindung zum Mikrobiom aufweist. Und ganz konkret gibt es zum Beispiel auch Stoffe, so ein Beispiel ist Lecithin oder Carnitin, die sind ja in vielen Lebensmitteln, in Eiern oder in Fleisch. Und man hat jetzt herausgefunden, je nachdem wie das Mikrobiom ist, entscheidet sich, ob das dann ungesund oder eher gesund oder nicht so ungesund ist. Erst das Mikrobiom macht dann Stoffe draus, die das Herzinfarktrisiko erhöhen. Und das so erklärt man sich jetzt auch, warum zum Beispiel für den einen sind Eier gar nicht schlecht und für den anderen ist es eher so Finger weg.
Wie an welchen Anzeichen kann ich das erkennen für mich oder geht das?
Ja, das ist das Problem. Das ist derzeit alles nur in der Forschung analysiert, ja, und wird erst da gemessen. Das ist derzeit noch zu teuer, um das in der Praxis irgendwie anzubieten. Aber in der Forschung kann man diese Zusammenhänge schon differenzieren.
Es gibt eine anonyme Wortmeldung, da heißt es, ich leide unter dem Reizdarmsyndrom mit häufigem Stuhlgang. Kann ich außer der Beeinflussung der psychischen Faktoren meine Beschwerden auch über die Ernährung verbessern?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine etablierte Ernährungsform, die heißt FODMAP. Da werden erstmal sehr belastende, auch blähende Speisen, Hülsenfrüchte und so erstmal weggelassen. So. Und dann wird das Stück weit aufgebaut. Ne? Das muss man aber mit einer Ernährungsberatung machen lassen. Und also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, mit einer guten Ernährungsberatung das zu verbessern.
Stichwort Haferflocken, das beschäftigt auch einige der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Manfred aus Neudenau hat geschrieben, Haferflocken zum Frühstück. Wenn ich Haferflocken frühstücke, bekomme ich kurze Zeit darauf Sodbrennen. Und ich glaube, es gab noch eine andere Wortmeldung, da muss ich einmal gerade schauen. Dass sozusagen die sehr ungesund seien. Das ist natürlich erstmal eine wilde Behauptung. Ja. Vielleicht können Sie das so ein bisschen entschärfen.
Ja, das ist halt das Kreuz mit der Ernährungsmedizin, mit der Ernährungswissenschaft, dass es oft individuelle Unterschiede gibt. Grundsätzlich gelten Haferflocken als gesund. Sie sind entzündungshemmend, sie enthalten Beta-Glucane, das ist gut für den Stoffwechsel. Aber es kann durchaus eben auch mal sein, dass jemand die Erfahrung macht, ihm bekommen sie nicht. Das kann man dann wissenschaftlich nicht gut erklären, aber dann ist klar, dann muss man das weglassen, dann ist es für die betroffene Person kein gut verträgliches Lebensmittel. Gibt es. Aber man sollte deswegen jetzt, sagen wir mal, nicht den Stab generell über Haferflocken brechen.
Peter Lübking hat geschrieben, momentan in Portugal zu Hause, das ist auch schön. Frage an den Experten, das sind Sie, was mag mein Darm lieber, mehrere kleine Mahlzeiten oder zwei große?
Ja, das ist eine gute Frage. Es hängt natürlich ein bisschen von der Verdauungsfähigkeit, von der Kraft ab. Aber da sind wir auch beim Thema Intervallfasten. Und die bisherigen Daten, die zeugen davon, dass es dem Darm mehr gefällt, wenn man nicht dauernd snackt und knabbert. Also wenn er auch mal Ruhe hat, dann kann er auch einen sogenannten Reinigungsreflex ungestört ablaufen lassen, wie so eine Welle, die durch den Dickdarm geht, die ihn dann reinigt und sauber macht. Und wenn man jetzt dauernd was knabbert, dann stört man das. Also meine Empfehlung wäre eher, auf größere Mahlzeiten zu setzen und zwischendurch dem Darm Regeneration zu ermöglichen.
Johanna hat noch eine recht handfeste Frage an Andreas Michalsen. Sind stark stinkende Pupse per se ein schlechtes Zeichen für das Mikrobiom?
Im Prinzip schon. Also natürlich haben wir alle Pupse und wenn man jetzt beispielsweise natürlich Bohnen und Hülsenfrüchte oder Kimchi oder was auch immer, dann ist es ja natürlich zu erwarten, dass das dann auch in entsprechenden Gasbildungen dann
wieder
rauskommt. Ne? Wenn das jetzt wirklich sehr unangenehm riecht, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass Fäulnisbakterien am Werk sind. Und diese Fäulnisbakterien, die sind tatsächlich für den gesamten Stoffwechsel und den Körper eher nicht so gut. Also man braucht da jetzt nicht gleich ganz große Sorge haben, aber ich würde schon sagen, das Ziel wäre dann, die Ernährung mal ein bisschen zu verändern, ein bisschen was zu drehen und zu gucken, ob das dann nicht wohlriechender wird.
Der Ernährungsmediziner Andreas Michalsen beantwortet weiter Fragen zum Thema Darm. Eine namenlose habe ich hier. Ist Heilfasten oder Fasten für ein paar Tage hilfreich für die Darmgesundheit?
Doch, das würde ich schon empfehlen. Also es ist so, wenn man heilfastet, kommt ja keine Nahrung ran, dann kriegen natürlich die Bakterien erstmal nichts zu futtern. Das heißt, das ganze Feld schrumpft erstmal. Ne? Gibt es kein Essen, dann wachsen die Bakterien auch nicht mehr. Aber die guten und die schlechten beide darben dann. Und das Spannende ist im Prinzip nach dem Fasten. Dann hat man die Chance, dann hat man die Gelegenheit, neu aufzuforsten, neu sozusagen das Mikrobiom neu aufzusetzen. Und deswegen ist das Heilfasten gut, aber es kommt eben auch darauf an, dass man die Chance nutzt und sich nach dem Heilfasten dann gesund und mikrobiomfreundlich ernährt.
Und was dazu gehört, das haben wir ja schon deutlich gemacht, ist sonst auch in Ihrem Buch Mein Mikrobiom-Masterplan noch nachzulesen. Da gibt es Empfehlungen an die Hand. Tina Külz aus Ingersheim hat geschrieben, mein Darm macht mir seit Monaten Probleme, viel Luft, ständiges Bauchgrummeln. Mein Gastroenterologe hat mir Ferment-Supermikroben empfohlen, aber meine Apotheke kann sie nicht bestellen, nur im Internet sind sie erhältlich. Ist das so schwer zu bekommen?
Ja, es ist so, dass natürlich, also ist jetzt vermutlich ein Mischpräparat eines Probiotikums und mit fermentiertem Grad. Und es sind nicht alle dieser Präparate apothekenpflichtig. Da gibt es auch natürlich vieles wird nur über online gehandelt. Man muss aber auch sagen, meistens ist es so, man muss nicht zwingend das eine Präparat nehmen. Also dazu ist diese ganze Probiotikatherapie einfach noch nicht präzise, noch nicht genau genug. Also wenn es dann sehr schwierig ist, das zu bekommen oder sehr teuer, dann kann man auch mal fragen, ob es nicht ein anderes handelsüblicheres gibt und das genauso seinen Effekt hat.
Maike hat anscheinend eher schlechte Erfahrungen. Sie hat geschrieben, das ist ja schön und gut, dass der Darm immer besser erforscht wird, aber wenn man mit dem klassischen Problem zum Arzt geht, bekommt man 0815 Medikamente und keine gründliche Untersuchung wie eine Stuhluntersuchung. PS, die Galle hat seit einem halben Jahr bei mir ein Alibi, da sie entfernt wurde. Keine Symptomveränderung. Und Stuhlproben sind so ein Problem.
Das ist eine wichtige Frage. Also ich meine, der Hausarzt ist da auch nicht ganz falsch damit. Es ist so, diese Stuhlproben gibt es, die haben wir auch jahrelang gemacht. Das sind die klassischen mikrobiologischen Tests vom Stuhlgang. Die sind wahnsinnig fehleranfällig, die sind wirklich nicht präzise. Je nachdem, wie das auch gelagert ist, also sind die Ergebnisse mal so, mal so. Und insofern empfehle ich das in der Regel auch nicht. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren deutlich verbessern. Es werden da jetzt auch Genomanalysen gemacht. Das wird immer präziser, immer besser interpretierbar. Aber heute ist das eher was für ganz spezielle Fragestellungen, weil eben die Genauigkeit nicht gegeben ist von dem Test. Und dann zahlt man am Ende einfach viel Geld, aber hat keine klare Aussage.
Matthias aus dem Kraichtal möchte wissen, stimmt es, dass Apfelsaft das Risiko von Darmkrebs vermindert?
Also das wäre mir jetzt neu. Nun, es gibt natürlich jeden Tag neue Studien. Grundsätzlich Äpfel sind sehr gesund. Also für Äpfel gibt es wirklich eine Fülle von guten Daten. Aber schon, wenn man den ganzen Apfel isst, also mit der Schale, mit den Ballaststoffen, die sind ja die mikrobiomfreundlich. Und bei zuckerhaltigen Getränken ist eigentlich so, die haben jetzt auf den Darmkrebs keine besondere Einwirkung, aber sie erhöhen das Risiko für Diabetes Typ 2 und Herzerkrankungen. Und Apfelsaft ist sehr, sehr zuckerhaltig. Insofern wird mich das jetzt wundern. Also ich empfehle eher nicht Apfelsaft zu trinken, allenfalls Apfelschorle, aber mit mehr Wasser als Apfelsaft.
Wenn ich beim Apfel das Gehäuse und die Kerne mit esse, okay?
Ist auch absolut okay, ist auch Ballaststoff.
Johannes Völkel aus Mannheim möchte wissen, ist Appetit eine Sache des Gehirns oder des Darms?
Beides. Das haben wir ja vor allem auch durch die Abnehmspritzen gelernt. Also da wird ein Hormon stimuliert, GLP-1, das ist bei diesen Abnehmspritzen sozusagen der Wirkmechanismus. Und das sind dann Sättigungssignale an das Gehirn. Wiederum das Gehirn hat Hormone, ich hatte schon das Dopamin erwähnt, die uns manchmal ja, Begierden, Süchte sozusagen aufzwingen. Und insofern ist da ziemlich viel los auf dem Highway zwischen Darm und Gehirn. Die hängen da eng miteinander zusammen.
Letzte Frage, Jan aus Eilringen, ist auch eine, die mich beschäftigt. Sehr scharfes Essen. Gut für den Verdauungstrakt oder nicht?
Also scharfes Essen ist prinzipiell gesund, eher gesund. Also die Statistiken zeigen, dass die Menschen, die sehr oft sehr scharf essen, die leben länger und bleiben insgesamt gesünder. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass nicht alle Scharfes vertragen. Also man muss sich da vielleicht auch ein bisschen auftrainieren. Also wenn man mal in Asien unterwegs ist, dann sieht man ja auch, die kleinen Kinder kriegen da auch das höllisch scharfe Essen. Man kann sich da wirklich adaptieren. Aber natürlich, wenn man jetzt Sodbrennen oder Magenschmerzen durch Scharfes kriegt, dann soll man es nicht weiter essen. Aber grundsätzlich ist scharf gar nicht so schlecht.
Sagt der Ernährungsmediziner Andreas Michalsen. Vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihre vielen Auskünfte, die Sie uns gegeben haben.
Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.